Wir dürfen heute einsteigen in den zweiten Teil vom Römerbrief, in dieser Predigtserie. Und ihr habt auf dem Stuhl alle das Zettel vorgefunden. Die im Livestream sind, bei YouTube unten dran, in der Videobeschreibung, könnt ihr auf den Link klicken, dann kommt ihr auch zu diesem Zettel. Ist nichts, was ihr heute braucht, aber es soll eine Hilfe und Unterstützung sein. Weil es ist oft so, wenn wir etwas Neues entdecken oder etwas Komplexes, etwas Grösseres entdecken, dann müssen wir irgendwo Anhaltspunkte haben, wie wir das Ganze einordnen können. Und darum habe ich euch diesen Zettel gemacht mit drei verschiedenen möglichen Gliederungen von dem ganzen Römerbrief. Es hilft uns, einen roten Faden zu haben und im Verlauf dieser Serie immer zu wissen, wo auf dem roten Faden wir uns befinden. Ihr habt zum einen die Möglichkeit von einer ganz kurzen, rudimentären Gliederung, die haben wir letztes Mal schon kurz angeschaut. Ihr habt darauf aber auch eine Gliederung so anhand vom Stichwort Rettung. Im ganzen Römerbrief geht es immer wieder um das Thema Rettung. Bei welchem Aspekt von der Rettung sind wir jetzt? Heute Morgen und auch nächstes Mal noch geht es um den Aspekt, warum überhaupt braucht es Rettung? Und auf der Rückseite haben wir dann noch eine ausführlichere Gliederung, wo man den einzelnen Abschnitten auch erkennt, wo im Römerbrief vorkommen. Das als Hilfe, vielleicht mag es euch ein Begleiter sein, vielleicht ist es euch auch nicht wirklich hilfreich. Was ich aber glaube, wir brauchen Gottes Hilfe, um den Römerbrief zu verstehen. Ich bin zeitweise an diesem heutigen Text fast verzweifelt, einfach weil ich gemerkt habe, ich verstehe zwar irgendwie, auf was es Gott raus will, aber wie soll ich das vermitteln? Wenn nicht Gott der ist, der letztendlich durch den Text zu unseren Herzen redet, dann verstehen wir es nicht oder dann berührt es uns nicht. Und das wünsche ich mir für heute Morgen, dass jeder von uns abgeholt wird von dem Text, dass es wirklich Gottes Wort ist. Und für das möchte ich gerne beten zum Einstieg. Jesus, wir vertiefen uns einmal mehr in dein Wort, wie jeden Sonntag. Und wir bitten dich wie jeden Sonntag darum, red du zu uns, red du zu unseren Herzen. Es ist dein Wort, das uns dein Geist offenbaren muss. Bitte mach uns dein Reden gross, lass uns verstehen, was du uns mitteilen willst. Amen. Im ersten Teil haben wir letztes Mal gesehen, hat der Paulus ein bisschen ausgeführt, den Römer gegenüber, was sein Auftrag ist und dass er das Evangelium den Griechen, den Barbaren, allen gerne verkünden will. Und dass er in diesem Zusammenhang auch gerne auf Rom kommen. Und aus dieser Begründung oder aus dieser Argumentation heraus kommt Paulus zu dieser zweiten Definition vom Evangelium, wie sie der Markus schon vorgelesen hat. Die erste Definition war nämlich bereits in den Versen 2 bis 4, wo er noch stärker vom Messias, vom Sohn Gottes hergekommen ist. Und jetzt bringt er eine zweite, ganz prägnante Definition in den Versen 16 und 17. Ich lese zuerst den Vers 16 nochmal aus der NGÜ. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Wegen dem Evangelium braucht man sich nicht schämen. An einer anderen Stelle im 2. Timotheusbrief ermutigte Paulus den Timotheus und sagt ihm, so schäme dich nicht des Zeugnisses. Und noch viel markanter hat es Jesus an einer Stelle formuliert, wo er sagt, wer sich für mich schämt und sich nicht zu mir bekennt, zu dem wird auch ich mich nicht bekennen. Das schwingt alles mit diesen Worten, wenn Paulus sagt, wegen dem Evangelium brauchen wir uns nicht schämen. Wir müssen uns bewusst sein, das Evangelium von Jesus Christus als der Messias, als der Sohn Gottes, der gekreuzigt worden ist für die Sünde der Welt, ins Grab gelegt worden ist und auferstanden ist am dritten Tag. Diese Botschaft ist eine Botschaft, die zu keiner Zeit gut angekommen ist, im Grundsatz. Der Paulus schreibt im Korintherbrief, für die Juden ist die Botschaft ein Skandal. Und für die Griechen, also für die Heiden, ist das schlichtweg Unsinn. Und auf diesem Hintergrund, wenn wir das verstehen, wie der Paulus sagt, wir brauchen uns aber nicht schämen wegen dieser Botschaft. Und das gilt nicht nur für damals, das gilt für heute noch genauso. Dieser Botschaft wird Widerstand geleistet. Und darum ist es eine Herausforderung, die zu verkünden. Evangelisieren ist eine Herausforderung. Und wir stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir uns für die Nachricht schämen. Und der Paulus sagt, nein, brauchen wir nicht. Dabei ist der Paulus der, der in den Epheser, ausschreibt, bitte betet für mich, dass ich das Evangelium freimütig verkünden kann. Also selbst der Paulus ist in dieser Herausforderung gestanden, in dieser Spannung, Freimut oder eben kein Freimut. Das Evangelium ist nichts, wo man sich dafür schämen muss. Warum nicht? Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das ist in Paulus seine Argumentation. Nur Gottes Kraft, griechisch Dynamis, nur Gottes Kraft kann Rettung bringen. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium ist das Erzählen, das Weitergeben von dieser Kraft Gottes. Schon im Römer 1,4, in der ersten Definition vom Evangelium, nimmt Paulus Bezug auf die Verstehung von Jesus Christus. Jesus Christus ist immer wieder, die Verstehung von Jesus Christus ist immer wieder sinnbildlich für die Kraft Gottes. Epheserbrief. Das ist doch die Kraft Gottes, die in uns wirksam ist, die Jesus schon von den Toten lebendig gemacht hat. Die Kraft Gottes wird immer wieder an dieser Auferstehung festgemacht. Und die Kraft Gottes ist im Evangelium drin. Und ich habe mich gefragt, holt uns das eigentlich noch ab? Berührt uns das emotional irgendwo, die Argumentation? Kraft Gottes, das ist die Kraft, die Jesus von den Toten lebendig gemacht hat. Ich glaube, die meisten Christen reagieren innerlich so, ja, also was machst du für einen Aufstand? Das weiss ich doch. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und jetzt? Es ist für uns irgendwo normal geworden. Wir sind dieser Botschaft gegenüber irgendwo abgestumpft. Aber mal ehrlich, wie oft habt ihr schon erlebt, dass jemand aufersteht? Wir haben schon die Kraft Gottes erlebt, indem Menschen gesund worden sind. Wir haben erlebt, dass spezielle Sachen in der Natur passieren. Und das ist irgendwo normal. Das ist vielleicht gar nicht so weltbewegend. Es kann Gott gewirkt haben, es kann aber auch einfach Zufall gewesen sein. Aber dass jemand aufersteht, das passiert nicht durch Zufall. Das gehört nicht zu den Naturgesetzen. Also wenn sich noch jemand die Kraft Gottes bewiesen hat, ist das in der Auferstehung von Jesus Christus. Und darum ist die Botschaft so fantastisch. Darum argumentiert der Paulus mit dem und sagt, die Kraft Gottes, das ist die Kraft, die im Evangelium zum Vorschein kommt. Und das ist die Kraft, die uns Menschen retten kann. Das Evangelium ist der einzige Ort, wo wir die Kraft offenbart bekommen. Die Kraft, die Menschen rettet. Das ist eine grossartige Botschaft. Das ist eine zertifizierte Botschaft, die ist inhaltlich geprüft, die ist 1A. Wegen dem müssen wir uns nicht schämen. Auch wenn sie nicht den Ohren und den Interessen der damaligen Zeit und auch nicht von der heutigen Zeit entspricht. Und so fährt der Paulus nachher im Vers 17 weiter, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Wie schon im Vers 16, auch im Vers 17 wieder, betonte Paulus wiederum, durch den Glauben haben wir Zugang zu der Kraft Gottes, die Rettung bringt. Aber wir haben auch Zugang zur Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit, etwas, das uns den ganzen Römerbrief durch wird beschäftigen. Was ist eigentlich Gerechtigkeit Gottes? Gerechtigkeit Gottes ist ein sehr umfassender Begriff. Auf der einen Seite ist Gerechtigkeit Gottes sein Wesen, seine Wesensartigkeit. Gott ist in sich Gerechtigkeit. Er ist gerecht. Gottes Gerechtigkeit ist aber auch sein Vorbild für uns. Gott zeigt seine Gerechtigkeit. Er offenbart sie uns als Vorbild. Gottes Gerechtigkeit ist aber auch seine Forderung an uns. Er erwartet, dass jeder Mensch gerecht lebt. Und das führt zum nächsten Punkt. Gottes Gerechtigkeit ist sein Handeln im Gericht. Weil der Mensch nicht gerecht lebt, seine Gottesforderung nicht erfüllt, offenbart er seine Gerechtigkeit im Gericht. Im Handeln ist im Gerichtshandeln. Er setzt Gerechtigkeit durch. Aber wir haben es jetzt auch vom Evangelium gehabt, von dieser Kraft Gottes, die Rettung bringt. Und da zeigt sich eben Gottes Gerechtigkeit in seinem Handeln für uns. Das Kreuz. Gott schafft Gerechtigkeit für uns. Wir haben es vor Weihnachten davon gehabt. Sein Geschenk an uns ist die Rechtfertigung. Er schenkt uns Gerechtigkeit Gottes. Und es geht nach der Rechtfertigung weiter, sein Geschenk, das er uns in der Heiligung gibt. Gott verwirklicht die Gerechtigkeit in uns. Menschen, die errettet worden sind, die in dieser Kraft Gottes leben, erhalten das Geschenk der Heiligung. Sie können anfangen, gerecht zu handeln. Unser gerechtes Handeln, Gott wirkt Gerechtigkeit in uns. Gottes Gerechtigkeit ist in uns und wird durch uns gewirkt. Wir müssen uns jetzt nicht die ganze Liste von diesen Aspekten irgendwo merken, aber uns muss bewusst sein, wenn Paulus von dieser Gerechtigkeit Gottes redet an dieser Stelle, dann ist das ganze Spektrum gemeint. Zum einen geht es um Gottes Wesensartigkeit, aber es geht auch um die Gerechtigkeit Gottes, die in uns ist oder in uns könnte sein. Und die wird eben in dem Evangelium offenbart. Wie angekündigt, Paulus wird die Themen über den Römerbrief immer wieder vertiefen. Wir werden immer wieder auf das zurückkommen. Da und dort wird das wieder anklingen. Und wenn er natürlich jetzt da anfängt, wieder mit dem Evangelium, dann erwartet man, dass er jetzt im Verlauf vom Brief das weiter ausführt. Dass er die Rettung weiter ausführt. Und das macht er im Vers 18 und steigt ein mit der Frage, warum braucht es denn Rettung? Warum und vor was muss der Mensch gerettet werden? Und er tut das, indem er einen starken Kontrast zu dieser Freudenbotschaft macht. Indem er zur Gerichtsbotschaft kommt. Er kommt zum Zorn Gottes und was der in unserem Leben bewirkt. Als erstes, jetzt wo der Brief so richtig anfängt, bis jetzt sind wir noch in dem sogenannten Proömium, der Einleitung. Und jetzt ab Vers 18 fängt der eigentliche Brief an. Botschaft, die Paulus weitergeben will. Und bis zum Kapitel 3, Vers 20, redet er jetzt über die Frage, warum braucht der Mensch eigentlich Rettung? Ganz vom Aspekt her oder von der Begründung her, nur wer weiß, vor was und warum dass er gerettet werden soll, der wird überhaupt einschätzen oder es wertschätzen können, dass ihn jemand retten will. Nur wer weiß, vor was dass er gerettet werden muss, kann eventuell auf das Angebot der Rettung reagieren. Wir werden uns heute bis Ende Kapitel 1 mit dem Thema auseinandersetzen und der Jonas versucht nächste Woche den Spagat vom ganzen Kapitel 2 bis 3, 20 zu machen in dieser Thematik. Steigen wir ein, Verse 18 bis 20. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Also nicht nur seine Gerechtigkeit, die wir vorher gesehen haben, sondern auch sein Zorn lässt er sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Wir werden merken, wenn der Paulus da vom Zorn Gottes redet, dann meint er nicht das Endgericht. Dann meint er nicht das jüngste Gericht am Ende der Tage. Oder nicht nur. Klar, Gottes Zorn wird in diesem Gericht dort zum Ausdruck kommen. Aber Gottes Zorn ist etwas, das der Mensch jetzt schon erlebt, in der Gegenwart. Der Zorn Gottes ist gegenwärtig. Das sehen wir, wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen. Und mit dem argumentiert der Paulus. Der Zorn Gottes wird darin deutlich, dass der Mensch der Sünde, der Macht vom Bösen ausgeliefert ist. Wenn der Paulus von den Wirkungen vom Zorn Gottes jetzt wird reden, dann kommt erstaunlicherweise nichts von dem, was wir vielleicht als erstes aufzählen würden. Ja, was ist denn die Auswirkung vom Zorn Gottes? Da haben wir Krankheit, da haben wir Tod, da haben wir Katastrophen und Unglück. Von dem kommt nichts. Sondern Paulus sagt, der Zorn Gottes äußert sich nicht in erster Linie in sichtbaren Sachen. Sondern der Zorn Gottes, der zeigt sich vor allem darin, dass der Mensch verurteilt wird. Gott verurteilt den Mensch und er liefert ihn aus an sich selber. Gottes Zorn bewirkt, dass der Mensch sich selber ausgeliefert ist und damit der Sünde, der Macht der Sünde ausgeliefert ist. Und das ist das, was Paulus jetzt näher ausführt. Er fängt an mit der Frage, an was ist denn der Zorn Gottes überhaupt entbrennt? Wo hat er seinen Ursprung? Warum ist Gott überhaupt zornig auf Menschen? Und er sagt, vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Die NG übersetzt und sagt, weil sie die Wahrheit mit Füßen treten haben. Gemeint ist die grundlegende Wahrheit über einen Schöpfergott. Der Mensch will nicht akzeptieren, dass es einen Schöpfergott gibt, obwohl Gott sich selber offenbart hätte in der Schöpfung. Der Paulus sagt, Gott hat sich in der Schöpfung offenbart, er hat sich erkennbar gemacht. Natürlich nicht im Sinn von, dass man in die Schöpfung schauen kann und genau das Gleiche entdeckt wie in der Bibel. Seine Charaktereigenschaften, wie er funktioniert und bis ins Detail, also selbst in der Bibel finden wir ja nicht jedes Detail. Aber es ist nicht das, was der Paulus meint, dass man letzte Offenbarung über Gott gehabt hätte. Aber man hätte eine Ahnung davon bekommen, dass da ein Schöpfergott ist. Dass da ein mächtiger Schöpfergott ist. Beim Betrachten vom Weltall in der Nacht, die Sterne, Sonne und Mond. Beim Beobachten von all diesen Geschöpfen, von diesen Tieren, vom Kleinsten bis zum Grössten. Die Komplexität vom Mensch, von dem Organismus. Und wenn wir nachher sehen, wie all die Ökosysteme angelegt sind und zusammengreifen, wie die ganze Welt funktioniert, wie da Gesetzmäßigkeiten dahinter sind. Oder einfach nur beim Geniessen von dieser Schöpfung, bei dem Überfluss, die Vielfalt, die Schönheit. Und da sagt der Paulus, dass der Mensch, wenn er in die Schöpfung schaut und nachdenkt, Gott könnte erkennen. Der Mensch könnte in der Schöpfung denkend erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Ich stelle mir das vor, wie ein Forscher oder eine Gruppe von Forschern, die durch den südamerikanischen Dschungel pirscht, auf der Suche nach Sachen, die sich lohnt zu entdecken. Und plötzlich stehen sie vor einem riesigen Steinturm, vor so einer Pyramide, so einem Maya-Tempel. Was machen die nachher? Sagen sie, ah, oh, ist noch schön, wie die Steine da sind, und ziehen weiter? Nein, sie fangen das an ausgraben. Sie versuchen herauszufinden, wer den Haufen da angebracht hat, wie der Stand gekommen ist, was das für eine Kultur war. Für sie ist klar, der Haufen von Steinen, der da ist eine Intelligenz dahinter, die der errichtet hat. Und wir wollen jetzt etwas herausfinden über die Kultur. Und der Paulus sagt so ähnlich, hätte die Menschen auf die Offenbarung Gottes können reagieren. Da ist eine Schöpfung, da ist eine Intelligenz dahinter, da ist etwas Mächtiges, da ist etwas Kräftiges in dieser Schöpfung. Was steckt denn da dahinter? Da muss es einen Schöpfer geben. Der Mensch hat können erkennen, bei aller Kraft und Eindrücklichkeit, die in der Schöpfung selber liegt, dass da dahinter etwas muss stehen, das viel mächtiger, viel kräftiger und noch viel eindrücklicher ist. Das ist in Paulus seine Argumentation. Aber er sagt, der Mensch hat nicht wollen. Er hat die Wahrheit mit Füßen getreten. Es hat ihm nicht ins Konzept gepasst, dass dahinter ein Gott stehen sollte. Lieber stellt der Mensch etwas anderes in den Mittelpunkt. Anstatt dass er sich auf den Schöpfergott ausrichten würde, richtet er sich auf die Schöpfung aus, gibt nicht Gott der, sondern gibt der Schöpfung der und betet die Schöpfung an. Vers 21 bis 23. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Das ist die Ursünde vom Mensch, dass er am Schöpfer nicht die Verehrung, nicht die Anbetung, nicht den Dank gegeben hat, der ihm für gebühren, einfach schon nur darum, weil er Schöpfer ist, weil er Gott ist. Das Problem des Menschen ist nicht, dass er lügt, dass er stillt, Ehe bricht und mordet und was man alles sonst noch aufzählen könnte. Das ist nicht das eigentliche Problem. Das ist nur die Folge von dem ursprünglichen Problem, wie wir nachher noch werden sehen. Das eigentliche Problem ist, Der Mensch will Gott nicht die Stellung zugestehen, die er hätte. Schöpfergott. Und damit über die Schöpfung, über den Mensch erhaben und anbetungswürdig. Und weil der Mensch ihm nicht die Stellung gibt, stellt er etwas anderes in den Mittelpunkt. Und weil es nur entweder Schöpfer oder Schöpfung gibt, kann der Mensch nur den Schöpfer im Mittelpunkt stellen oder etwas aus der Schöpfung. Es gibt nichts anderes. Jetzt ist es aber so, dass der Mensch oft reagiert und meint und sagt, das stimmt doch gar nicht. Ich habe gar nichts angebetet. Es ist schon so, der Gott bedeutet mir nicht viel, der ist nicht in meinem Mittelpunkt, aber ich habe auch nicht die Natur angebetet. Also ich habe mir da keine Götzenbilder gemacht, wie man das von den Griechen und den Römern oder noch weiter zurück von den Philister und Midianiter und was es da alles gegeben hat, kennt. Ich habe doch nichts angebetet. Es ist der Versuch vom Menschen, sich irgendwo auf neutrales Terrain zu begeben. Man steht dem Gott neutral gegenüber, aber man steht auch allem anderen neutral gegenüber. Und für das kann mich doch Gott nicht verurteilen. Aber das Problem ist, das neutrale Terrain gibt es gar nicht. Der Paulus sagt, entweder Schöpfer arbeiten oder Schöpfung arbeiten. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt den neutralen Boden nicht. Schon Adam und Eva haben die Möglichkeit nicht gehabt. Sie konnten nicht neutral gegenüber Gott stehen. Und neutral gegenüber der Schlange, respektive Satan, stehen. Sondern in dem Moment, wo sie entschieden haben, ich glaube dem, was der Schlange sagt, haben sie gesagt, ich glaube Gott nicht. Sie mussten entscheiden, glaube ich und vertraue ich dem, was Gott sagt, oder glaube ich und vertraue ich dem, was Satan sagt. Und indem sie der Schlange vertraut haben, haben sie ihr die Ehre gegeben und nicht Gott gegeben. Das ist das Prinzip der Anbetung. Auf was vertraue ich in meinem Leben? Und wenn wir das jetzt auf heute ummünzen, auf uns Menschen, auf was vertraut der westlich geprägte Mensch? Auf sich selber. Ich bin gross, ich bin stark, ich bin gut, ich schaffe das. Oder vertraut auf das, was andere Menschen geschrieben haben und der hat doch das gesagt und das stimmt. Und oder vertraut auf Gott. Oder vielleicht noch mehr aus der östlichen Welt, all die Religionen, die wir von dort her kennen, wo Götter angebetet werden. Der Mensch richtet sich immer nach etwas aus. Er glaubt an etwas, er vertraut auf etwas. Entweder ist es der Schöpfer Gott oder etwas aus der Schöpfung. Es gibt nichts oder es gibt nicht so etwas wie neutralen Boden in dieser Frage. Und das ist der Grund, warum der Zorn Gottes über die Menschheit ganz grundsätzlich entbrennt ist. Und als Folge davon schildert uns der Paulus zwei Sachen, die passiert sind. Als erstes, sagt er, sind Menschen in Gedanken von der Sinnlosigkeit verfallen. Er meint damit die Unfähigkeit, Situation zu begreifen, wo der Mensch drinsteht. Der Mensch versteht nicht, in was dass er drin ist. Wer die Wahrheit vom Gott als Schöpfer unterdrückt, kann die Welt letztendlich nicht mehr richtig verstehen. Wer das Leben nicht als Geschenk Gottes annimmt oder erkennt, der verliert einen Blick für die Realität. Der Paulus sagt, die Menschheit leidet unter Realitätsverlust. Sie verstehen nicht mehr, was da eigentlich abgeht. Und als zweites sagt er, ihr unverständiges Herz ist verfinstert worden. Das Herz ist beschreibt den Sitz vom Inneren. Vom inneren Dasein, vom geistigen Dasein, es ist der Mittelpunkt und die Quelle vom Denken, vom Fühlen und vom Wollen. Und wenn jetzt die Bibel sagt, das Herz ist verfinstert worden, dann fehlt in diesen Herzen die Erleuchtung, dann fehlt dort das Licht Gottes, das wir Orientierung geben. Wo Finsternis ist, wie will man sich da orientieren, wie man handelt, was man will, was man fühlen soll. Also Paulus sagt, der Mensch leidet nicht nur einen Realitätsverlust, sondern er leidet auch oder er unterliegt an einer Orientierungslosigkeit. Das ist die Situation des Menschen. Und zwar darum, weil sie gesagt haben, dem Schöpfer wollen wir die Ehre nicht geben. Und haben die Schöpfer und die Schöpfung vertreibt. Der Realitätsverlust, die Orientierungslosigkeit zeigt die grosse Diskrepanz, die zwischen dem Anspruch steht, wo der Mensch an sich hat. Er ist weise, er hat Weisheit mit Löffeln gegessen, im Gegensatz zu der Wirklichkeit, dass es bei weitem nicht so ist. Obwohl die Menschen meinen, weise zu sein, sind sie zu Toren geworden. Der Paulus geht davon aus, dass der Mensch in der Schöpfung Gott denkend erfassen oder erkennen. Aber weil der Mensch das Denken missbraucht hat, die Wahrheit mit Füßen getreten hat, unterliegt er in seinem Denken jetzt dem Realitätsverlust und der Orientierungslosigkeit. Spannender ist, ich greife kurz vor auf eine Predigt, die in ein paar Wochen erst wird sein. Im Kapitel 12 kommt Paulus zur Praxis, zum geretteten Leben. Und zu was fordert er auf im Römer 12,1? Lasst euer Denken erneuern. Er sagt den Christen, zuerst zeigt er ihnen auf, euer Denken als Mensch, weil ihr Mensch seid. Keine Realität, keine Orientierung. Ihr müsst, wenn ihr gerettet worden seid, euer Denken erneuern lassen. Das bedeutet, jeder von uns, der da innen sitzt, der die Rettung angenommen hat, der muss sich bewusst sein, ich bin in einem Prozess drin, mein Denken erneuern zu lassen. Ich werde aus dem Sumpf rausgezogen. Ich bin schon zu grossen Stücken aus dem Sumpf rausgezogen worden. Aber mein Denken hat immer wieder Tendenz, in die alten Muster hineinzugehen. Ich muss mein Denken erneuern lassen. Das als kleiner Ausblick und Nebenbewerkung in diesem Kontext. Also wir haben gesehen, woher das der Zorn Gottes kommt. Weil der Mensch die Wahrheit vertauscht, gegen die Lüge austauscht. Und der Paulus zeigt jetzt auf in den folgenden Versen, was die Folge von dem Zorn Gottes ist. Er gibt dem Mensch sein falsches Denken an. Sie sind dahingegeben oder preisgegeben. Er gibt sie dem Realitätsverlust der Orientierungslosigkeit preis. Verse 24 bis 27. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsinnlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Gott lässt den Menschen die Folgen von der Weigerung, ihn als Schöpfer anzuerkennen, an sich selber erfahren. Als Richter gibt er den Menschen die Macht vom Verderben preis. Also die Konsequenz aus dem Zorn Gottes, aus dem Handeln vom Menschen, wo der Zorn Gottes heraufbeschworen hat, beschreibt Paulus einen Kontrollverlust. Der Mensch, der nicht mehr Herr über die eigenen Menschen, nicht mehr Herr über die eigenen Leidenschaften ist, was mündet in einem Missbrauch von der eigenen Lieblichkeit, in einer Entehrung von der eigenen Lieblichkeit. Die Bibelstelle macht eine Aussage für das schonungslos vor Augen, was der Mensch heute nicht hören will. Was es auch unangenehm macht, über die Bibelstelle zu reden. Wie wir erst gerade kürzlich am Beispiel von Pastor Olaf Latzl in Bremen erkannt haben. Man kann sich dort fragen, ob er sich vielleicht da und dort unweise ausgedrückt hat. Aber im Grundsatz hat er nur über die Thematik da predigt gehabt. Weil der Mensch Gott die Ehre verweigert und damit die Realität von der Schöpfung fundamental falsch verstanden hat, kann er jetzt nicht mehr anders als sein eigenes Lieb zu schänden, sagt Paulus. Das ist die Logik der Bibel, die für unser Denken oft schwierig nachzuvollziehen ist. Der eigene Lieb schänden heisst so viel wie am eigenen Lieb die Ehre verweigern oder der eigene Lieb verunehren, ihn verächtlich behandeln. Der Mensch hat sich der Erkenntnis Gottes verschlossen. Wir lesen ein paar Mal das Wort vertauschen. Er hat Wahrheit mit der Lüge vertauscht. Er hat Schöpfung mit dem Schöpfer vertauscht. Und das führt dazu, dass der Mensch jetzt selber vertauscht wird. Verduschen, latinisch heisst pervertere oder pervertere, ich weiss nicht, wie man es ausspricht oder betont, aber von dort kommt das Wort pervertieren. Der Mensch hat die Schöpfung pervertiert, die Schöpfung, Schöpfer, hat das vertreibt und Gott hat das Gericht über ihn gesprochen, dass er dem ausgesetzt wird und er jetzt seine Lieblichkeit pervertiert. Und der Paulus sagt, das gipfelt darin, dass er seinen eigenen Körper entehrt und eben nicht mehr der Schöpfungsordnung gemäss lebt. Wie sollte oder wie will auch ein Mensch, der keinen Schöpfer akzeptiert, sich der Schöpfungsordnung gemäss verhalten? Der Schöpfungsordnung gemäss leben? Das funktioniert gar nicht. Also Paulus sagt, es ist die logische Konsequenz, ein Mensch, der Gott nicht akzeptiert, der wird sich letztendlich selber entehren. Und er stellt das im Gipfel, oder der Gipfel stellt er da in der Homosexualität dar und sagt, dort entehrt sich der Mensch. Als Strafe für sein verkehrtes Denken. Jetzt müssen wir an dieser Stelle aber ganz klar festhalten, das ist nicht ein Text, den Paulus verurteilen kann. Es ist nicht ein Text, wo man jetzt sagen kann, das geht um einzelne Leute, die das ausleben oder erleben und der Paulus will die jetzt auch verurteilen. Oder die sind besonders schlimm, von Gott abgefallen und erleben das. Der Paulus legt grundsätzlich dar, wie es um die Menschheit steht. Und das ist ein grundsätzliches Gericht, das über die Menschheit gekommen ist und das der Mensch jetzt erlebt. In dieser Verirrung lebt er und das kommt zum Ausdruck in der Gesellschaft. Es geht da nicht um eine Verurteilung, sondern Paulus legt einfach mal die Situation dar, wie steht es um den Mensch. Und an was ist das erkennbar? Der Mensch, der preisgegeben ist. Und was bedeutet jetzt die Preisgabe vom Mensch? Verse 28 bis 32. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen. Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Und mit dem hat Paulus jetzt die ganze Bandbreite aufgedeckt, dargelegt, was der Zorn Gottes im Leben vom Menschen bewirkt hat. Was die Preisgabe als eigenes Denken an die eigene Vernunft bedeutet. Ich glaube, wir erkennen etwas davon, wo das haltlose Denken, das unbrauchbare Denken, das zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, die Menschheit angebracht hat. Gott straft den Menschen an dieser Stelle, wo er versagt hat, in ihrem Denken, in ihrem Entscheiden, in ihrem Wollen. Und die Folge davon ist der ganze Katalog, den Paulus da aufgezählt hat. Die Folge vom Zorn Gottes. Dreimal wird in diesen Versen betont, dass der Mensch dahingegeben oder preisgegeben wurde. Das heisst, der Macht von der Sünde ausgeliefert. Zuerst hat der Mensch wollen sündigen und jetzt muss er sündigen. Wir haben heute beim Evangelium angefangen. Schöne Verse, Verse 16 und 17. Und jetzt stehen wir bei diesen tragischen Folgen und haben einfach nur mal vor Augen geführt, wie steht es eigentlich um den Mensch. Und vielleicht ist uns jetzt ein bisschen bewusster geworden, warum der Mensch eigentlich muss gerettet werden. Vielleicht ist uns ein Stück bewusster geworden, wie hoffnungslos das eigentlich um die Menschheit steht. Wenn du einen Realitätsverlust hast, wenn du orientierungslos bist und so verstrickt bist in die Macht der Sünde, da gibt es keinen Ausweg, da kommst du selber nicht mehr daraus raus. Und du entehrst dich vorzu selber. Was haben wir da oder was hat da der Mensch noch für eine Möglichkeit? Und da kommt plötzlich die Strahlkraft vom Evangelium drin. Und es wird uns bewusst, warum wir uns dem nicht schämen müssen. Weil es eine wunderbare Botschaft ist, weil es die einzige Botschaft ist, die eben die Kraft Gottes offenbart, die die Gerechtigkeit offenbart, die für den Mensch parat liegt. Er kann aus dem Sumpf rausgezogen werden. Wir verdrängen den Zorn Gottes sehr schnell in unserer Theologie. Der Zorn Gottes hat keinen Platz. Wir wollen doch vom liebenden Gott erzählen. Aber solange der Zorn Gottes uns nicht bewusst ist, solange wir nicht sehen, was der Zorn Gottes bewirkt im Leben der Menschen, erkennen wir eben auch nicht, warum die Liebe Gottes so wunderbar ist. Warum das Evangelium so gewaltig ist. Warum die Kraft Gottes eben so gewaltige Kraft Gottes ist, die jeder Mensch bräuchte. Wir sind gelandet an dem Punkt, wo uns bewusst wird, warum der Mensch Rettung braucht. Und mir persönlich ist der ein oder andere Punkt aufgegangen, warum das Leben als Mensch manchmal so beschwerlich ist, warum er immer wieder in Sünde geht, warum es manchmal so hoffnungslos ist. Obwohl ich ja zu denen darf gehören, die die Hoffnung erlebt hat und gerettet ist. Aber weil mein alter Mensch sein, mein alter Ich immer noch da ist. Auf den Kampf wird der Paulus später auch noch eingehen. Und es hat mir geholfen, zu begreifen, neu zu begreifen, wie abhängig dass ich von dieser Kraft Gottes bin. Und hat mir ermutigt, da dran zu bleiben und mich auf Gott auszurichten. Am Schöpfer den Mittelpunkt zu geben, die Ehre zu geben, die Anbetung zu geben, die er verdient hat. Es geht nicht anders, als dass Gott in den Mittelpunkt gestellt wird oder gestellt soll werden, wenn wir aus dem Sumpf rausgezogen werden. Es wird noch bis Kapitel 23 weitergehen mit dieser Thematik. Wir wollen aber für heute einen Punkt machen an dieser Stelle. Und ich möchte euch ganz bewusst einfach diesen Gedanken, die jetzt da im Raum stehen, überlassen. Im Sinn von, dass wir uns eine Zeit von der Stille nehmen, wo wir das setzen lassen können. Vielleicht den Text nochmal lesen können. Und vielleicht auch mit Gott etwas bewegen, wo uns neu aufgegangen ist in unserem Leben, wo wir am Kämpfen sind. Wo uns vielleicht neu vor Augen geführt worden ist, wie wir im Sumpf stecken. Oder eine Orientierungslosigkeit oder einen Realitätsverlust, wo wir immer noch darunter leiden. Und das vor Gott können bringen und ihn anrufen, ihm bitten um die Rettung, dass er uns rauszieht. Dass das Evangelium jeden Tag neu gegenwärtig lassen wird. Ich werde die Zeit nachher abschliessen mit einem Gebet.